2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die Freiheit.
Moin, es ist Montag, der 6. März 2017, bummelig kurz nach 19.10 Uhr. Ich bin Michael und ihr hört den Millern-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den 1. FC Union Berlin am Freitagabend. Ein absolutes Spitzenspiel, wenn man mal die Rückrundentabelle betrachtet. Der 3., also St. Pauli, gegen den 1. oder 2., das wird sich heute Abend noch entscheiden, je nachdem wie Stuttgart in Braunschweig spielt. Ja, und als ich so vor gut 10 Jahren das erste Mal ein iPhone Classic in der Hand hielt und die ersten Podcasts gehört habe, da hat mein heutiger Gesprächspartner schon ins Internet reingesprochen und seine unzähligen Formate begleiten mich seitdem. Und ich kann mit Sicherheit sagen, dass er zu den relevantesten Podcastern des Landes gehört. Mr. Podcast Tim Pritlove. Moin, Tim.
Moin, moin.
Tim, du bist zum ersten Mal Gast hier beim Millern-Ton und hätte mir jemand 2007 gesagt, dass wir beide mal ein Gespräch zum Thema Fußball führen würden, hätte ich ihn wahrscheinlich ausgelacht und sitzen wir hier und plaudern.
Ja.
Deswegen möchte ich dich erstmal bitten, dass du dich einmal den Hörerinnen vorstellst und erzählst, was du neben Union Berlin noch so machst und wo man dich im Internet finden kann. Genau.
Ja, gerne. Also ich bin Tim Pritlove, ich wohne in Berlin und lebe und arbeite hier gerne. Und ich habe so eine bunte Computerkarriere so in meiner Jugend hinter mich gebracht und bin dann irgendwann zum Podcasting gekommen. Das mache ich jetzt seit über 10 Jahren mit Hingabe. Ja, und das ist so eigentlich das, was mich im Wesentlichen eigentlich so treibt. Das heißt, ich bin hier so mein eigener Chef, mache meine eigenen Formate und habe Spaß dabei. Und ehrlich gesagt, ich hätte das 2007 mit dem Fußball wahrscheinlich auch genauso in Frage gestellt.
Okay, klar. Ja, genau. Also du bist, würde ich einfach mal so behaupten, einer der wenigen in Deutschland, die auch so mit dieser ganzen Podcast-Sphäre sozusagen ihr Geld verdienen wahrscheinlich, ne?
Ja, es werden immer mehr. Ich habe da ehrlich gesagt auch mittlerweile Schwierigkeiten, das überhaupt noch zu quantifizieren. Die Übergänge sind ohnehin fließend und für viele Leute ist das ein Teil ihres Business. Manche podcasten und profitieren dann mit dem, was sie sonst eigentlich tun davon, weil sie das einfach so als Outlet verwenden. Manche sind vielleicht auch so im Radiobereich ohnehin schon und benutzen Podcasting sozusagen auch als Weg, quasi da ihre eigene Marke ein bisschen zu pushen. Da bewegt sich gerade sehr viel und ich denke, das ist jetzt auch bald keine Diskussion mehr und dass das so ein Wunder ist oder so. Weil das ist halt einfach ein spezielles Format, das muss man ja eigentlich den Hörern vom Millern-Ton nicht sagen.
Stimmt. Aber ich glaube schon, dass du jemand warst, wahrscheinlich, der sehr früh gesagt hat, ich mache jetzt einfach Podcast und glaube, dass das halt funktionieren kann, ne?
Ja, ich bin da, wenn ich erstmal einen Narren irgendwas gefressen habe, dann mache ich das und mache mir über solche Sachen halt auch mal keine Gedanken und denke mir so, das wird schon irgendwie, weil nützt ja nichts, man muss es ja ausprobieren und das ist so ein bisschen wie nächste Saison wird bestimmt besser.
Genau, ja, verstehe. Okay. Okay, man findet dich auf Twitter unter @TimPritlove.
Genau, @TimPritlove, metaebene.me ist so die Webseite all meiner Podcast-Projekte.
Ja, willst du nochmal kurz was zu den einzelnen sagen, so die dich am meisten bewegen von den einzelnen Podcasts?
Die ich mache jetzt, meinst du?
Ja.
Och, die bewegen mich natürlich alle, sonst hätte ich damit nicht angefangen. Es ist eine ziemlich lange Liste, obwohl die Liste derjenigen, die ich jetzt wirklich regelmäßig mache, dann doch schon wieder kürzer ist. Aber ich habe halt so angefangen, eigentlich dadurch, dass ich so dem Interviewformat so ein bisschen die Bresche geschlagen habe. Das war etwas, was es so nicht gab und was ich dann kultiviert habe über die Zeit. Und da gibt es halt mehrere Formate, in denen ich dann in unterschiedliche Sphären reingrätsche, egal ob das jetzt Raumfahrt ist mit dem Raumzeit-Podcast oder so allgemeine Sachen mit meinem Haus und Hof Uhr Podcast, dem CRE, und dann gibt's halt muntere Quatschrunden etc. Nur ein Fußball-Podcast ist nicht dabei.
Okay, dann kann ich ja nochmal sagen, was mich am meisten bewegt hat, also CRE, der mich schon sehr lange begleitet, wo es wundervolle Themen gibt, die man immer wieder rausholen kann, finde ich. Und früher Mobile Max und jetzt die Freak Show, so aus Technik, aus der sozusagen Technik-Ecke, und Not Safe for Work, wo ich eigentlich gerne wieder ein bisschen mehr von hören würde.
Ja, da kann ich dich beruhigen, da gibt es zumindest mal wieder so einen Termin. Aber das ist halt so eine Sache, ne? Also wenn man solche Sachen regelmäßig betreiben will, da braucht man eine unglaubliche Stamina, und natürlich geschehen ja auch Dinge in dem eigenen Leben, die einen dann immer wieder mal auch in eine andere Richtung leiten. Gibt auch genug Projekte, die ich auch ganz gerne nochmal machen würde. Ja, in letzter Zeit verbringe ich, glaube ich, viel zu viel Zeit im Stadion an der Alten Försterei, um mich noch ordentlich aufs Podcasten konzentrieren zu können.
Genau, und das wäre auch meine erste Frage. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass wir beide mal über Fußball reden würden, hätte ich nie gedacht. Wie bist du denn zu Union Berlin gekommen und zu dem ganzen Fußball-Ding sie?
Naja, ich meine, ich war so als Jugendlicher, wie so viele von uns, Fußball kann man ja eigentlich nicht so richtig entgehen, und manche gehen da voll drin auf, und andere verharren bis zum Ende ihres Lebens in Totalopposition. Für mich war das einfach so, naja, interessant, weil, wie das so ist, man ist auf der Suche nach einem Sozialleben und probiert dann halt auch mal das aus. Ich habe tatsächlich dann ein paar Jahre bei Hannover 96 in der Jugend gespielt, allerdings ausgesprochen unambitioniert, so fünfte, sechste Mannschaft. Das war für mich eigentlich eher so ein, wie soll ich sagen, das war für mich eher, naja, so der Weg, Leute kennenzulernen, sich vielleicht auch ein bisschen selber kennenzulernen dabei, und das hielt dann aber auch nur ein paar Jahre, und später habe ich dann Fußball gegen Schach eingetauscht und kurz darauf das Schachspiel gegen die Computer. Das war dann doch interessanter, und auch wenn ich es nie so richtig aus dem Augenwinkel verloren habe, hat mich dann eigentlich dieses ganze Bundesliga-Treiben doch sehr gelangweilt. Ich weiß noch, dass ich dann irgendwann auch nochmal bei 96 bei einem Spiel, frag mich mal, welches das war, keine Ahnung, ich glaube, die war irgendwann mal im Halbfinale vom DFB-Pokal oder irgendwie sowas habe ich gesehen. Und das hat mich,
80er, 90er,
irgendwie so. Das muss dann in den 90ern gewesen sein, und ich merkte, es war aber dann schon so eine, da fing dann diese ganze Kommerzialisierung doch schon deutlich an zu wirken, und ich dachte mir nur so, nichts für mich, so, ne? Und ja, so ging das mit dem Zirkus dann so weiter, und wahrscheinlich wäre da auch wieder nie was draus geworden. Ja, hätte mich dann nicht, nachdem ich dann nach Berlin gezogen bin, irgendwann mal ein Freund so mitgenommen zu Union. Das war, oh Gott, jetzt habe ich die Zahl gerade nicht parat. 2004 war, glaube ich, der Abstieg aus der zweiten Liga. Und wurde halt so mitgeschleift, so nach dem Motto, jetzt wohnst du in Berlin, jetzt musst du ja auch Union angucken. Ich so, ja, okay, alles klar, meinetwegen. Man guckt sich ja alles mal an.
Hätte ja auch Hertha sein können, oder TB oder Blau-Weiß oder whatever.
Ja, wobei, es war schon, also ich erinnere mich leider bis heute nicht mehr dran, wer das eigentlich war. Aber es war schon so ein bisschen verbunden mit dieser Aussage mit, das ist was Besonderes. So. Mhm. Und ich bin dann dahin, hab mir das Spiel angeschaut. Das Spiel war jetzt nicht so besonders. Das war so die letzte rechnerische Chance, nicht abzusteigen, die dann auch nicht genutzt wurde durch irgendein Unentschieden. Und das hätte mich wahrscheinlich auch alles gar nicht groß tangiert. Nur in dem Moment, als das Spiel zu Ende war und klar war, jetzt geht's auch rein rechnerisch nicht mehr, ne? Auch wenn schon alle irgendwie so Abstieg mehr oder weniger gerechnet hatten, war dann so die Waldseite, also da, wo die Ultras im Stadion abhängen, war voll am Singen, als wäre nichts gewesen, ja, mit voller Kehle sangen sie nie mehr zweite Liga, nie mehr. Und ich weiß noch, wie ich das so großartig fand, diese Größe so im Moment der totalen Niederlage, ja, so das Schicksal ist besiegelt, aber es wurde einfach gefeiert und gesungen mit einem wunderbaren Ironie in der Stimme, und das habe ich irgendwie so abgespeichert und bin dann wieder nach Hause gegangen, und dann war wieder ein paar Jahre lang gar nichts mit Fußball. Ja, und dann bin ich so in irgendeiner durchsurften Nacht mal auf einer Doku hängen geblieben, wo dann die Story erzählt wurde, dass die Fans mal eben hier dem Verein ein Stadion gebaut haben. Ich dachte mir so, okay, alles klar, Union, da warst du doch mal. Und dann fiel mir das irgendwie alles wieder ein. Und ich murmelte nur dann im von dir vorhin schon erwähnten NSFW-Podcast erzählte ich diese Geschichte und hatte einen Tag später dann halt, weil ich dann meinte, so, ich müsste mir das mal angucken. Ja? Da kommt ja bestimmt mal St. Pauli vorbei. Da kann man da schon mal hingehen, dachte ich mir so. Naja, dann hatte ich gleich einen Tag später von den geschätzten Kollegen vom Textilvergehen eine E-Mail und meinten nur so, Tickets, kein Problem, kommt vorbei. Naja, und dann bin ich vorbeigegangen und ich muss immer so kichern, wenn ich euer Millanton VDS NDS Intro höre.
Ja, weil, ja, ich weiß. Mhm.
Weil es war genau das Spiel.
Da haben wir 2-0 geführt und ihr habt nachher 3-2 gewonnen.
Exactly, und das war genau das Spiel, an dem ich da war. Und kannst dir natürlich vorstellen, wie das so rüberkam im strahlenden Sonnenschein. Ich dachte mir so, also hier ist ja irgendwie ganz gut, ne?
Und hast vielleicht die volle Dosis bekommen.
Ja, die volle Dosis und das in jeder Hinsicht, ne? Weil ich natürlich die ganze Zeit neben Sebastian stand, der so ein großer Union-Kenner ist und mich quasi mit so einer Druckbetankung Union-Wissen versorgte. Ja, weiß nicht. Und dann bin ich immer mal wieder hingegangen und dann bin ich nochmal hingegangen und irgendwann habe ich festgestellt, eigentlich versuchst du gerade jedes Heimspiel zu sehen, so, dann kannst du ja eigentlich auch gleich eine Dauerkarte kaufen, so, und ein Jahr später war ich dann schon Mitglied, weil ich es nicht ertragen konnte, dass ein Verein, der zum 50-jährigen Jubiläum eben jedem Podcast im Textilvergehen die silberne Ehrennadel für besondere Verdienste um die Vereinskultur verliehen hat, da dachte ich mir so, ein Verein, der im Podcast eine silberne Ehrennadel verleiht, da muss ich unbedingt Mitglied sein.
Verstehe. Ich weiß auch noch, ich hatte seinerzeit mit Sebastian Kontakt und er schrieb nur gerade, wir machen Tim gerade zum Fan. Das war so die Aussage gewesen. Ich so, dann kann ich ihn ja mal im nächsten Jahr für den Müllanton mal anfragen. Und im letzten Jahr wolltest du noch nicht. Da warst du gesagt, ich bin noch nicht genau, ich bin noch nicht voll reingenördet in die ganze Geschichte. Ne?
Genau, das ist richtig. Also ich habe mir das jetzt, also ist so, wenn ich mich für irgendwas entscheide, wenn ich also sage, da bin ich jetzt auch dabei, dann will ich es halt auch wissen. So, also ich kann keine halben Sachen machen. Und für mich war der Gedanke, mich diesem Kulturereignis Union da anzuschließen, am Anfang noch recht fern, weil ich dachte, weiß der Geier, was ich hier noch alles an negativen Dingen erleben werde, die mir dann nicht gefallen. Nur die fanden nicht statt. Ja, also es ganz im Gegenteil. Es passieren am laufenden Meter immer so Sachen, wo ich mir denke so, wow, hier ist ganz schön was am Walten und Schalten, wo ich einfach konform gehe, was mir kulturell, was mir gesellschaftlich sehr nahe geht und wo ich dann halt irgendwann auch gesagt habe, so, ich bin jetzt Unioner.
Verstehe, also ein St. Pauli-Spiel hatte ich unter anderem zum Unioner gemacht. Nehme ich da jetzt mit.
So kann man das sehen, ja.
Okay.
Wobei, muss man ja auch sagen, also St. Pauli ist ja auch, das wird hier sicherlich auch schon oft zur Sprache gekommen sein, aber das ist auch etwas, was ich wahrnehme. Also man merkt immer, Union, man schaut sich sein Spiel an, Union hat gewonnen oder verloren oder was auch immer. Und wenn dann am Schluss noch die Spielstände durchgesagt werden in den anderen Stadien und St. Pauli hat gewonnen, dann ist da immer Jubel im Stadion. Ja, also man merkt, so den Unionern sind eigentlich die meisten anderen Vereine ziemlich egal, aber St. Pauli spielt schon eine Sonderrolle.
Ja, ich denke mal, da gibt es ja auch viele Parallelen bei den beiden Vereinen. Hat was jetzt gerade auch gesagt, also es geht auch immer darum, wie bringen sich Fans in den Verein ein? Und ich glaube, das ist halt selten groß bei diesen beiden Vereinen auch ganz einfach. Und dann halt die gesellschaftliche Relevanz, die damit reinkommt und so weiter, ne?
Genau. Es ist eine andere Relevanz. Es ist ein anderes Ding, ja. Also ich meine, klar, St. Pauli ist halt sehr stark aus einer linken Kultur heraus geprägt. Da sind auch noch ein paar andere Sachen wichtig, aber trotzdem gibt es da halt Überschneidung. Während Union halt gesellschaftlich viel breiter aufgestellt ist in meiner Wahrnehmung, also ein sehr viel breiteres gesellschaftliches Feld abdeckt. Aber letzten Endes ist halt auch so ein Sammelort der Guten ist, ja, die einfach ein Interesse daran haben, dass es ordentlich läuft. Und sehr schön in dem Zusammenhang fand ich halt die Story, als diese ganze Flüchtlingssituation in Deutschland sich da entwickelt hat. Da gab es ja sicherlich bei euch ein großes Thema gewesen, diesen wunderbaren Auseinandersetzungen zwischen Kai Diekmann und St. Pauli, wo der Diekmann dann euch auf Twitter da vorgeworfen hatte, St. Pauli würde ja nichts für Flüchtlinge tun.
Ja. Also,
wirklich unglaublich. Und wo er dann diese Werbenummer dann halt sozusagen kalt abgebürstet wurde. Und da hat ja dann Union erstmal gar nichts zu gesagt.
Mhm.
Aber dann so 2-3 Tage später, nachdem der erste Staub sich so gelegt hat, gab es halt einfach so ein ganz trockenes Pressestatement und das fand ich dann auch sehr Union-like. So, ja, wie ihr ja wisst, haben wir ja bald 50-jähriges Jubiläum und da wollen wir ja unser neues Fanhaus eröffnen. Das machen wir jetzt übrigens nicht, weil das wird jetzt erstmal eine Flüchtlingsunterkunft.
Mhm.
So, und dann so 4, 5, 6 Absätze nur zu diesem Thema und dann so ganz unten am letzten Absatz vollkommen unangekündigt. Ach ja, und dann war da auch irgendwas mit Aufklebern und da machen wir nicht mit.
Genau. Das hat ja dann nachher so eine Reihe hinter sich gezogen. Das waren dann, ja, die haben dann gesagt, wir machen da nicht mit, weil wir müssen uns damit nicht quasi hervorheben und schon gar nicht unter der Führung dieses Boulevardblattes. Dann habt ihr nachgezogen und dann noch ein paar andere sogar mitgezogen, zweite und erste Liga.
Ja, es waren noch 2-3 andere, aber was ich besonders bemerkenswert fand, waren zwei Sachen. Erstens, Union hat sich auch gar nicht groß damit aufgeblasen, sondern das war nur so ganz versteckt unter ferner Liefen und so, ohne da großen Tanz draus zu machen. Und dann merkte ich halt auch so bei den anderen Unionern, als so diese Nachricht rumging, war einfach die einzige Reaktion so, mein Verein. So. Also das wurde einfach mitgetragen, das war irgendwie klar, das war überhaupt gar keine Diskussion wert, so hat das zu sein, so hat der Verein das auch entschieden, alles super.
Mhm. Klar.
Ja, also das sind so viele kleine Sachen, die zusammenkommen, die einem dann halt auch immer wieder bekräftigen, so dass
man da richtig ist.
Dass man da richtig ist, genau.
Genau, das geht mir auch so und ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, da gibt es viele Parallelen und du hattest gesagt, so, das ist bei euch klar, bei uns ist es aus einer gewissen Ecke entstanden, bei euch ist sozusagen ein bisschen breiter aufgestellt. Kann man sagen, dass der Osten an sich die große Basis ist bei Union, also Ost-Berlin?
Also das war auf jeden Fall so. Ich denke, eine der Dinge, an die sich Verein, also der Verein ohnehin schon, aber sagen wir auch die Mitglieder sich langsam dran gewöhnen, ist, dass man eben mehr ist als das. Also es gab neulich mal ein schönes Interview mit dem Präsidenten Dirk Zingler, der halt auch einfach mal darauf hinwies, Union ist jetzt schon länger Union seit der Wende, als das vorher war. Und dieses Ostding als Identifikation, das mag für so einen Gründungsmythos herhalten, viele Dinge erklären. Und natürlich hast du auch heute noch in Berlin im Osten und Westen andere kulturelle Gemengelagen. Aber gerade da stehe ich vielleicht auch für und auch viele andere, die ich kenne. Es gibt einfach in Berlin, ist das nicht mehr so ein Ost-West-Ding, sondern zu Union kommen die Leute einfach wegen Union. Und würde das so im Westen stattfinden, dann wäre das auch okay. Ja? Ist halt nur gerade da und mag sicherlich noch ein paar alte Haudegen geben, die das irgendwie stört, aber das ist dann halt eher so unter ferner Liefen. Also ich habe einfach nie den Eindruck gehabt, dass ich da nicht willkommen wäre. Und es ist ja eigentlich auch mittlerweile Vereinsdoktrin, sich ganz klar zu öffnen, sich selber auch als Botschafter zu verstehen in der Gesellschaft, sowohl was die Fußballkultur betrifft, aber eben auch was das die Verantwortung für die Gesellschaft als solche betrifft. Und das finde ich gut und das muss halt auch weiter so gehen.
Mhm. Gut, das ist erstmal, ja, haben wir das Intro sozusagen schon mal beendet. Ich würde dann gerne jetzt mal so zu so einem, sag ich mal, paar Vereinsthemen auch kommen. Ihr habt euch eine neue Vereinsstruktur gegeben. Dirk Zingler, euer Präsident, hat das im November verkündet. Und es geht da grob um, ja, drei Tochtergesellschaften und eine Stiftung. Kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
Ja, genau, das schließt ja im Prinzip direkt an das an, was ich auch gerade gesagt habe, ne? Also dieser Wandel, das ist halt auch etwas, dem sich Union selber unterzieht. Man hat halt klar ausgegeben, wir wollen halt erfolgreich sein, denn nur wer erfolgreich ist, kann in diesem Fußballspiel auch mitbestimmen und wir wollen halt auch unsere Stimme hier ins Gewicht legen. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns den Bedingungen, die herrschen, anpassen. Und die Bedingungen sind euch ja auch wohl bekannt, nicht wahr? Also wir haben halt eine extreme Kommerzialisierung. Gut, vielleicht will man es nicht so nennen, aber zumindest eine Menge Geld spielt hier eine Rolle. Und wenn man
Doch, kann man schon so sagen, glaube ich, ja.
ja, und wenn man mithalten will, muss man halt Antworten darauf finden, ne? Und natürlich ist das bei Union, wie bei St. Pauli sicherlich auch, immer so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, ne? Man will halt jetzt nicht hier full in so einen BVB-Modus gehen,
Ja,
AGs
so
gründen, ne?
Ausgliederung, Ausgliederung der Fußballabteilung irgendwie und so weiter, dem
Genau.
Verein quasi, ja, also die
Genau.
Profimannschaft dem Verein wegnehmen sozusagen und
Genau. Und da war dann, war das jetzt sehr interessant. Bei der letzten Mitgliederversammlung wurde dann halt dieser Plan mal etwas genauer ausgerollt. Das sind tatsächlich Dinge, die jetzt nicht erst angefangen haben, sondern zum Zeitpunkt der Verkündung war das sozusagen dann über einen längeren Zeitraum hat sich das schon hin abgezeichnet, ne? Das ist irgendwie auch wirklich, Union hatte ja vor 2 Jahren noch nicht mal so eine Rolle eines Sportdirektors fast als letzte Mannschaft in Deutschland der Ligen. Und auch diese ganze organisatorische Struktur hat sich halt geändert. Und jetzt kommt quasi noch obendrauf eben diese Gesamtgliederung. Und dann ist halt das Statement ganz klar gewesen, wir wollen, dass der Profibetrieb im Verein liegt, weil das ist der Grund, warum es diesen Verein gibt. Die Profimannschaft ist das Herz dieses Vereins und das gliedern wir nicht in eine andere Organisation aus. Eine Umstrukturierung gab es schon, indem man halt sich funktionale GmbHs noch geschaffen hat, die aber eine sehr klare Aufgabe haben, nicht? Da gibt es halt einerseits die Stadionbetriebs GmbH, das Stadion an der Alten Försterei gehört ja Union und den Fans und die kümmert sich halt einfach nur darum und wenn dort Events stattfinden, dann gibt es nochmal eine Veranstaltungsorganisation darum, also die sich halt so um Catering und ne, Durchführung und sowas kümmern, also was auch fußballfremde Themen sind, ne? Und dazu noch eine GmbH, die quasi diesen ganzen organisatorischen Klimbim abfeiert. Aber alles, was quasi mit Fußball unmittelbar zu tun hat, das bleibt im Verein. Ne? Dazu gibt es noch eine Stiftung, in der man seine ganzen karitativen Aktivitäten wie die Flüchtlingshilfe und andere Sachen auch noch versucht zu bündeln mit prominenten Mitschaffenden. Ja, und das finde ich
Union Verein Schulter an Schulter heißt die Stiftung, ne?
Genau, richtig, genau. Und da sind dann halt solche Aktivitäten wie dieses Projekt Türöffner, wo sie halt aktiv versuchen, aus Köpenick heraus halt Flüchtlinge in Arbeit zu bringen, etc. und darüber dann eben auch weitere Sachen anzustoßen. Das ist jetzt sicherlich nicht auf das Flüchtlingsthema beschränkt, aber das ist natürlich ganz klar jetzt in der letzten Zeit eine der wichtigen Aktivitäten gewesen, aber natürlich halt auch so Zusammenarbeit mit Schulen etc. Ich habe mir das jetzt im Detail noch nicht so genau angeschaut, was alles geplant ist. Aber ich finde, diese Struktur macht Sinn und das Bekenntnis zum Profifußball im Verein macht auch Sinn.
Und bedarf es dafür eine eigene Stiftung? Oder könnte man nicht auch sagen, naja, das macht der Verein, das machen die Fans zusammen, dafür brauche ich jetzt nicht einfach eine Stiftung, sondern das,
Ja gut, in der Stiftung ist ja nicht nur Union selber drin, sondern das ist ja sozusagen etwas, was Union zwar angestoßen hat und wo der Verein mit dabei ist, aber wo eben auch andere Gruppen dann mit drin sind und selber auch Stiftungsgelder mit einlegen und das Ganze mitbestimmen. Also dort werden auch Unternehmen eingebunden, die in Köpenick und Berlin und Umgebung sozusagen mit Union an einem Strang ziehen. Unter anderem haben sie auch den Sünke Wortmann drin, den man ja kennt ja als so mal Märchenregisseur etc. Ja, um da einfach auch ein Statement zu machen, denke ich.
Okay, jetzt macht es natürlich dann auch Unternehmen wahrscheinlich einfacher zu sagen, ich habe hier 5.000 Euro, die ich gerne irgendwo hingeben will und das geht in die Stiftung.
Genau, weil das hat ja dann mit dem Verein nichts zu tun und das soll ja auch getrennt bleiben und so. Trotzdem sagt halt Union, das ist eine Aktivität aus unserem Kulturraum heraus und die wollen wir auch weiter unterstützen und wir tun uns mit allen anderen zusammen, die dieselbe Stoßrichtung haben wie Union.
Okay, verstehe.
Ja, und das wird jetzt auch sehr wichtig werden, diese Struktur, nicht nur wegen des drohenden Aufstiegs, Union, die aufstiegsbedrohte Mannschaft.
Richtig, scheiße, wir steigen auf, oder wie war das?
Genau, so eine Scheiße, wir steigen auf, sagen sie ja beim letzten Spiel, das hat ganz gut die Runde gemacht, das hat aber auch wirklich sehr gut ausgedrückt, wie gerade so die Gemengelage ist, ne? Weil natürlich viele auch sagen so, ach, wir wollen doch eigentlich nur schönen Fußball sehen und eine gute Zeit haben im Stadion. Was sollen wir uns in der Bundesliga rumtreiben? Und jetzt hatten wir ja diesen Pokalauftritt bei Dortmund. Ich war da auch da. Und ich muss sagen, wenn ich mir diesen Zirkus anschaue, frage ich mich halt auch, was man da eigentlich will. Zweite Liga finde ich irgendwie ganz geil. So, das ist irgendwie noch ehrlich und so ein bisschen das, geerdet. Ne?
Das ist ja bei uns auch so. Wir sind ja auch immer mal so zwischendurch aufgestiegen und da gibt's ja halt bis heute auch immer die Fraktion, so die halt sagt so, ne, ich bin lieber irgendwie ein guter Zweitligist und hab da meinen Spaß und das passt schon. Und natürlich, was natürlich auch meistens dazugehört, wenn du sportlich ambitioniert bist, willst du ja auch mal aufsteigen. Das muss ja das Ziel sein eigentlich. Ne?
Genau.
Aber viele wissen natürlich auch, na gut, jetzt sind wir in der ersten Liga, mal gucken, ja, eine Saison, dann nehmen wir halt das Geld irgendwie, was da mehr reinkommt, wieder mit irgendwie und haben dann wieder erstmal ein, zwei Jahre Ruhe in der zweiten Liga. So, das ist ja immer ein sehr zweischneidiges Schwert irgendwie, das Ganze, ne?
Richtig, und das hat ja auch Dirk Zingler halt gesagt, wir müssen uns, das meinte ich ja schon eingangs, ne, man muss, um mitzuhalten, muss man nach oben streben und hat dann einfach als Ziel ausgegeben für Union, wir wollen in die Top 20 Deutschlands kommen. Mhm. So, und das ist eine schöne Formulierung, finde ich, für man will auch Aufstiegskandidat sein. Und danach richtet sich halt auch Union aus.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist, weil wir haben das auch mal ausgegeben vor 3-4 Jahren, Top 25. Und das ging fast richtig in die Hose, und zwar mit einem Fastabstieg. Das scheint auch viele unter Druck gesetzt zu haben irgendwie. Und St. Pauli lässt jetzt von dieser Formulierung ab und formuliert das halt nicht mehr so.
Ja, und schon seid ihr nicht mehr Top 25.
Genau, also letzte Saison waren wir ja wieder gut dabei, da haben wir das ja auch schon nicht wieder, also nicht so in den Mund genommen. Naja, und jetzt.
Gut, ich meine, ja, ich weiß nicht, letztlich wird es von so einem einzelnen Bekenntnis hängt es nicht ab, ne? Sondern es ist einfach eher die Frage, wie sieht sich halt auch Union in Zukunft. Es gibt unter anderem halt auch den Wunsch, eben auch quasi so als Botschafter des guten Fußballs zu gelten. Aber die Aufmerksamkeit, die man als Zweitligist erhält, die ist natürlich nicht im Ansatz zu vergleichen mit der Aufmerksamkeit, die man in der Bundesliga erhält. Und von daher ist das, glaube ich, auch schon eine reizvolle Position, so wie auch der SC Freiburg, so ein bisschen das Enfant terrible vielleicht zu sein und sich zumindest erstmal hörbar zu machen. Ne?
Und das ist bei uns ja ähnlich. Also Oke Göttlich, unser Präsident, sagt ja auch, wenn wir in der dritten Liga spielen würden, könnten wir halt unsere Botschaften, auch unsere gesellschaftlichen vor allen Dingen, gar nicht mehr so an den Mann bringen, weil halt einfach die Aufmerksamkeit fehlt. Und wenn du im Profifußball bist, also in den ersten zwei Ligen, sag ich mal, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Dann kriegst du wenigstens irgendwie Gehör, ne?
Richtig. Also, ob das dann am Ende auch so sein wird und ob sich damit alle dann zufrieden geben, das wird man sehen, aber ich denke, es gibt letztlich keine Alternative, als sich ein bisschen nach oben auszurichten und sich nicht permanent immer nur mit dem Erstrunden aus dem DFB-Pokal zufrieden zu geben. Ich meine, scheitern wird man noch genug, da kann man trotzdem gute Ansprüche haben, man muss halt sehen, ich meine, man muss auch sehen, Union ist enorm stabil geworden in den letzten 10 Jahren als Verein. Nicht nur, was jetzt so die Ligasituation betrifft, also seit dem zweiten Aufstieg in die zweite Bundesliga gab es nie wieder so eine richtig bedrohliche Situation nach unten, aber es gab halt auch nie eine richtig bedrohliche Situation nach oben. Ja? Mhm. Aber der Verein ist halt gesund, der Verein schreibt schwarze Zahlen, der Verein ist im Besitz seines eigenen Stadions, ist sein eigener Herr und sitzt nicht irgendeiner Gemeinde auf der Tasche, ist nicht in irgendwelche politischen Korruptionswirren verbunden, also zumindest kenne ich keine.
Das kriegt man ja meistens erst mit, wenn es dann öffentlich wird.
Ja, genau, aber diese Geschichten, das war ja sozusagen das, wovon Union auch Abschied genommen hat, nicht? Weil die Vorgänger, die haben es ja wild getrieben und haben ja da Union fast in den Ruinen gestürzt, sodass dann die Anhänger noch alle kollektiv zum Blutspendedienst laufen mussten, um den Verein zu retten.
Auch da Parallelen zu unserem Verein, Bei uns ging es ja auch drunter und drüber in den 90ern vor allen Dingen. Und dann erst eigentlich so, ja, nachdem wir da auch diese Geschichte hatten mit dem fast Zwangsabstieg und wo wir abgestiegen sind in die dritte Liga und fast insolvent waren, seitdem geht es ja finanziell da auch nur noch, ja, also hat sich das ja alles total gelegt und ist halt sehr professionell geworden. Ist halt auch so bei euch so ähnlich, denke ich.
Ja, genau. Also es ist einfach eine Professionalität im Sinne von, man beherrscht sein Handwerk und nicht so sehr im Sinne von, man ist jetzt aus, die große Kohle zu machen. Ne? Ich habe mit großem Interesse hier eure Millanton-Ausgabe gehört, das Gespräch. Ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, aus dem Aufsichtsrat, die Dame.
Sandra Schwedler.
Ja, ich glaube, das war ihr Name. Das fand ich sehr interessant, ne? Weil er ja auch da diese Situation diskutiert hat mit, ja, was ist denn jetzt mit dritte Liga? Man muss sich ja darauf vorbereiten, ne? Vielleicht schafft man das noch abzuwenden. Aber, und das ist natürlich auch so ein Argument, ist ja nicht so, dass das jetzt nur bedeutet, dass dann nicht mehr so geile Gegner da sind und man spielt in der dritten Liga und kriegt weniger Geld, sondern da hängt ja auch noch ein Sackenpack von 300 Mitarbeitern, die da einfach in Lohn und Brot sind dran. Das heißt, man steht ja dann allein schon für die Mitarbeiter des Vereins auch in der Pflicht, alles zu geben, ja. Und ja, ich denke, Union hat einfach auch großen Spaß gerade an seiner eigenen Rolle, jetzt auch jenseits des sportlichen Erfolges. Und ich finde es einfach mal sehr interessant zu sehen, wie man so ein Modell entwickeln kann, Union-Style.
Union-Style ist auch, dass ihr euer Stadion umbauen wollt oder Neubau. Da, ich weiß, dass Dirk Zingler auch irgendwie im Herbst gesagt hat, wenn erste Liga, dann nur mit einem neuen Stadion. Da wart ihr noch weit weg von irgendwelchen Aufstiegsrängen. Was ist dann momentan so Status quo?
Ja, die Situation ist, dass in den letzten ein, zwei Jahren die Zuschauerzahlen enorm nach oben geschossen sind. Also als ich da angedockt bin, da war das noch so, naja, zu St. Pauli ist ausverkauft, aber ansonsten gibt es immer Tickets. Mittlerweile ist fast jedes Spiel ausverkauft, also zumindest der Heimbereich ausverkauft. Und das heißt halt auch, dass es in zunehmendem Maße schwieriger ist, für Leute, die sich mal Union angucken wollen, mal so eben an ein Ticket ranzukommen. Und das ist eine Situation, in der man nicht froh ist, ne? Ähnliche Situationen haben wir auch schon mit dem großen Auswärtsandrang. Also mittlerweile sind dann die Auswärtstickets schon allein fast ausverkauft, nur wenn sie über die Fanclubs im Vorfeld verteilt werden. Ja, sodass schon die normalen Mitglieder kaum zum Zuge kommen. Und das verdichtet sich halt alles. Und deswegen ist vor einiger Zeit schon die Entscheidung gefällt worden, das Stadion an der Alten Försterei auszubauen. Es gibt ja jetzt auch diese neuen Bundesliga-Vorschriften, wie denn ein Stadion so bestückt sein sollte. Da geht es natürlich primär um Sitzplätze, was ich bis heute nicht verstehe, was die eigentlich mit diesen Sitzplätzen so haben. Ja, also
Ja,
warum.
es ist halt diese gefühlte Sicherheit, ne, die das ausstrahlen soll.
Pff, ja. Genau, gefühlte Sicherheit, aber auch gefühlte Langweiligkeit. Ne? Das ist natürlich bei Union, weiß ja, Stehplatzstadion, da ist ja der Stehplatz ist ja Religion. Also wir haben natürlich auch Sitzplätze und sicherlich gibt es auch Leute, die das in Anspruch nehmen wollen und müssen. So, ja. Ältere etc. gibt es ja genug Gründe, auch Sitzplätze zu haben. Aber Union hat halt so das Minimum. Ne? 3560 Plätze oder sowas sind es, glaube ich, gerade. Und ja, jetzt gibt es ja die neuen Vorschriften. Zweite Liga braucht 3650, glaube ich, und erste Liga 8000 Sitzplätze. Ja, wir sind aber in einer Situation, wo der Andrang immer größer ist. Das heißt, das Stadion muss sich vergrößern. Und natürlich, wenn man jetzt eine Vergrößerung vornimmt, dann macht man das natürlich dann auch im Rahmen dieser Vorgaben. Sprich, es wird jetzt auf einen Umbau des Stadions hinauslaufen. Die Pläne sind noch nicht veröffentlicht worden, weil seit der Bekanntgabe dass man daran arbeitet, ist man vor allem in den Dialog gegangen mit den Fans, mit allen Gruppen bei Union. So im Einzelnen kann ich dann nicht sagen, was da alles an Gesprächen läuft, aber ich habe den Eindruck gewonnen, dass man halt hier ganz offensiv und ganz aktiv das Gespräch gesucht hat, um einfach zu einem Plan zu kommen, der möglichst zum Zeitpunkt seiner Verkündung auch breite Unterstützung erfährt, wo sich halt alle Unioner drin wiederfinden. Und das würde halt bedeuten, Stadion an der Alten Försterei muss im Wesentlichen ein Stehplatzstadion bleiben, insbesondere die lange Gegengerade. Kann ich mir nicht vorstellen, dass die mit Sitzplätzen zugekloppt wird. Also dann gibt es brennende Mülltonnen in Köpenick. Irgendwie muss es halt gelingen, auch auf dem begrenzten Raum. Also das Stadion ist ja umringt von Wald auf der einen Seite, einem Fluss auf der anderen Seite und einem hochmodernen Trainingsplatz auf der Rückseite, die sich jetzt nicht alle so mal so eben wegschieben lassen. Also man muss da eine kluge Lösung finden. Es gibt auch noch keine Aussage darüber, wie groß das Stadion sein soll. Es gab so einen Zeitungsbericht, der irgendwas gemunkelt hat von 35.000.
Das heißt, was habt ihr jetzt?
Wenn Auswärtsblock voll ist, sind es 22.000.
Okay.
Und 35.000 klingt ganz sinnvoll. Also das mehr hielte ich nicht für realistisch. Mehr hielt ich, ich komme so schon ins Gröbeln, wenn ich drüber nachdenke, wie denn dieser Stadionumbau dann tatsächlich am Ende aussehen soll. Man dann eine zweite Etage einzieht oder was auch immer. Unklar.
Also letztendlich ist es ja auch genauso wie bei uns. Im Prinzip dann müsst ihr einfach nur mal zu uns gucken. Wir haben das ja auch seinerzeit, als wir das Stadion neu gebaut haben, ja auch, also A, hatten wir unzählige Projektgruppen, wo halt Fans involviert waren und um zu besprechen im Vorfeld, wie kann eigentlich so ein Stadion ablaufen, aus allen Sichten, also wer hat welche Bedürfnisse natürlich, ist dann natürlich auch damit sozusagen dann auch gemündet, dass man gesagt hat, okay, in der Gegengeraden wird es halt Platz geben für Fans, also wir haben ja uns ja quasi mit den Fanräumen und alles, was da unten dazugehört, Fanladen, ja quasi eigene Räumlichkeiten gekauft als Fans, was uns ja im Stadion gehört. Und bei uns war natürlich auch die Frage, wir kommen von, weiß ich nicht, bummelig 20.500, wohin wollen wir denn gehen? Was ist denn realistisch? Und wir sind jetzt bei 30.000 und sehen auch, obwohl wir gegen Abstieg spielen oder sag ich mal, jetzt in der zweiten Liga auf jeden Fall sind, sind diese Spiele fast immer ausverkauft. Ob jetzt immer alle da sind, wir wissen, wie das funktioniert. Also Business Seats und so, man hat da oft Leerstand, das sieht man ja ganz klar, aber irgendwie.
Aber nicht auf der Gegengerade, ne?
Nein, da nicht. Also da war ja zum Beispiel auch, sag ich mal, frühzeitig klar, dass das auf jeden Fall so, also überwiegend halt Stehplatz sein soll. Und das hat ja, sag ich mal, relativ gut funktioniert. Das ist ja halt, ich glaube sogar nach Dortmund, die Kurve, die Geraden, die am meisten Stehplätze hat in Deutschland. Und plus natürlich, wir haben noch unterm Dach Sitzplätze, da wo ich auch bin, Block 1, 2, wo halt die Leute an ihren Sitzplätzen stehen.
Ja.
Also ist halt so, sag ich mal, da haben sich, ja, das war früher schon die Singing Area, ist schon ziemlich lange her, wurde sich darauf committed, dass man halt dort ordentlich supporten kann und alle dürfen stehen und niemand beschwert sich. Und das ist für mich total wertvoll. Also ich bin da total gerne oben. Ich muss mir meinen Platz nicht irgendwo in einer, ja, auf den Stehplatz-Traversen erkämpfen, aber ich kann halt stehen und ich kenne da alle und das finde ich ziemlich nett irgendwie. Ja, also gut, okay, Stadion. Neubau, Umbau. Also wenn die Pläne noch nicht veröffentlicht sind, heißt, ihr habt auch noch kein Timing und so weiter. Also das geht erstmal jetzt in die quasi Verhandlungsphase irgendwie auch. Ne?
Ja, es gibt also der grobe Plan, also wir rechnen jetzt eigentlich jederzeit mit der Veröffentlichung dieser Pläne. Das muss jetzt irgendwie im Frühjahr stattfinden. Das war so die Ansage. Ob das jetzt März oder April ist, kann ich nicht sagen, aber spätestens im Mai, denke ich mal, ist das Ding auf dem Tisch und der Baubeginn, der avisiert ist, ist dann halt zum Ende der nächsten Saison, also dass man quasi Mitte 2018 anfängt und dass man auch im Spielbetrieb quasi baut, also beim letzten Umbau ist ja dann mal ein Jahr lang komplett geschlossen gewesen. Hier will man wohl inkrementell vorgehen. Aber wie gesagt, das steht noch in Sternen, wie die Details da sind.
Wieder war ein Jahr geschlossen. Wo habt ihr da gespielt?
Im Jahn-Sportpark.
Ach echt? Also das war noch zu Drittliga-Zeiten dann, ne?
Jetzt erwischt mich auf dem linken Fuß. Das müsste auch noch zweite Liga noch auch echt gewesen sein, ja.
Okay, daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Aber das wäre natürlich ein Riesenproblem jetzt für euch. Also mal angenommen, ihr würdet aufsteigen, dann kommt natürlich so ein Stadionneubau und natürlich als Problematik obendrauf, ne?
Ja, gut, aber ich meine, Dirk Zingler ist ja unter anderem auch Bauunternehmer. Also wenn Union eins gut kann, dann bauen.
Okay. Vor allem können die Fans auch gut bauen.
Die Fans können bauen, aber auch so vom Management her, also so Bauprojekte laufen wohl immer relativ erfolgreich ab. Das habe ich ja jetzt selber noch nicht so aktiv begleitet, aber keiner ist jetzt wirklich unruhig. Ich glaube, das kriegen wir schon alles irgendwie gewuppt.
Aber ich nehme mal an, das wird nicht wieder so eine, sag ich mal, Fangeschichte werden, ne?
Keine Ahnung. Also ich meine, mittlerweile steht Union ja finanziell schon besser da. Was ja jetzt auch nicht heißt, dass sie mit Geld um sich werfen können. Wir wissen ja alle, wie wichtig auch die Investitionen in den Profibereich sind. Und das wird natürlich dann auch nicht einfacher. Mal schauen, wie diese Saison jetzt so läuft. Ich denke, das kann jetzt derzeit noch keiner sagen. Weiß ich nicht. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Fans schon aus Prinzip sich irgendwie einbinden lassen wollen. Aber da würde ich jetzt einer Diskussion vorweggreifen, die ich jetzt einfach noch, wo wir einfach noch nicht genug Informationen zu haben. Frag mich da in ein paar Monaten nochmal.
Okay, also dann haben wir aber noch eine zweite Baustelle, wo ihr ja sozusagen indirekt in Humanmasse investiert. Ihr baut euch ein neues Nachwuchsleistungszentrum, das auch noch on top sozusagen, ne?
Genau, das noch on top. Das ist schon ein Projekt, was noch sehr viel länger vor sich hin wuselte und was damals ein bisschen an diesen korrupten Vorgängern im Präsidium gescheitert ist. Da gab es so eine sehr attraktive Fläche direkt vor dem Stadion, die man eigentlich sehr gerne genommen hätte, aber die man im Rahmen dieses Skandals dann hat aufgeben müssen. Und mittlerweile ist das Fest an so einen Skaterpark vergeben und da war dann sozusagen auch nichts zu machen. Da hat dann Union auch nicht weiter nachgetreten. Mittlerweile hat man ein anderes Gelände gefunden, was jetzt so weit auch nicht entfernt ist. Das ist vielleicht vom Stadion, also von den Kernplätzen von Union, nochmal 1,5 Kilometer auf der anderen Seite des Flusses. Das sieht alles ganz ordentlich aus. Da ist genug Platz. Da will man auch nochmal ein kleines Regionalligastadion noch mit dazu bauen. Also es gibt große Ziele und das findet tatsächlich dann auch schon in diesem Jahr, soll das angeblich starten. Muss man mal gucken, wie das so mit der ganzen Geländeübertragung so ist. Da steht dann auch so eine alte Fabrik rum. Da muss noch vom Land quasi noch in Vorleistung gegangen werden. Aber auch da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, dass das abgeht. Und das schafft natürlich dann auch nochmal im Stadionumfeld neue Ressourcen, sodass das vielleicht dann auch wiederum relevant ist für den Stadionumbau. Das weiß ich nicht. Aber grundsätzlich gibt es noch viel zu bauen. Auch der Verwaltungsbereich wächst und braucht mehr Platz. Das von mir vorhin schon erwähnte Fanhaus sollte ja auch noch gebaut werden. Da wird also gerade viel rochiert und nachdem man jetzt wirklich jahrelang versucht hat, hier eine Lösung zu finden, sind also jetzt mehrere gordische Knoten hintereinander durchschlagen worden und wir sind jetzt alle sehr gespannt, was der große Bauplan sein wird, ja, der hoffentlich demnächst bekannt gegeben wird. Aber auch da ist Union voll dabei, weil man weiß auch und sagt auch ganz klar, man muss auch im Bereich des Nachwuchsleistungszentrums einfach konkurrenzfähig sein, weil da natürlich gerade jetzt im Osten mit Leipzig, aber auch Hertha natürlich einfach viel Konkurrenz da ist und auch Union muss natürlich in der Jugend sich Talente heranziehen. Das gelingt uns zwar ab und zu, wie man auch in dieser Saison wieder sieht, aber naja, könnte auch noch mehr sein.
Ist auch die einzige Möglichkeit, als Zweitligist irgendwie da an frisches quasi Material zu kommen und dann eventuell mal dann auch mit einem Gewinn zu verkaufen. Das ist ja nun mal so, sag ich mal, die Kette eigentlich, ne?
Genau. Aber da haben wir ja durchaus Spieler im Angebot. Das wollten wir jetzt, glaube ich, eh zu dieser Saison kommen, ne?
Ja, jetzt kommen wir mal zur Saison. Genau, also
läuft bei Union.
Läuft bei euch. Wir haben die Hinrunde. Habt ihr auch schon gut bestritten? Ihr wart gleich am Anfang auch oben mit dabei, seid dann in so ein Loch gefallen. Das ging so vor allen Dingen los nach dieser Geschichte, als ihr im Elfmeterschießen in Dortmund verloren habt. Habt ihr gegen Düsseldorf verloren, gegen Lautern verloren und gegen Stuttgart unentschieden gespielt. Und im Prinzip ab da ging es dann so wieder bergauf. Dann hat euch nur noch mal einmal Heidenheim irgendwie mit einem 0-3 auswärts weggeschickt. Ansonsten habt ihr alles gewonnen.
Richtig.
Ja, hättest du dir vorgestellt vor der Saison, dass das so sich bisher so entwickelt, also so jetzt zum 23. Spieltag?
Naja, wir hatten ja nun in der letzten Saison unser großes Turmeul, unser großes Trainer-Wechsel-Dich-Spielchen, ja, also es fing ja damit an, dass in der vorletzten Saison erstmal der alte Trainer Uwe Neuhaus nach vielen Jahren, der den Aufstieg in die zweite Liga besorgt hat und dann auch die Festigung in der zweiten Liga im Prinzip zu verantworten hatte. Von dem hat man sich halt getrennt. Das war im Prinzip auch schon so diese Aussage mit, wir wollen uns jetzt mal weiterentwickeln, wir wollen uns nach oben entwickeln, aber wir sehen halt nicht, dass diese Entwicklung jetzt stattfindet. Ich denke, da steckt dann halt auch ein, wir wollen uns auch organisatorisch ändern und Uwe Neuhaus stand, glaube ich, nicht unbedingt für eine solche innere Änderung, ja, weil er viele Dinge auch unter seiner Fuchtel hatte, die man vielleicht dann doch besser mal auf mehrere Leute aufteilt. Dann fiel die Wahl auf Norbert Robert Düwel seinerzeit nur als Co-Trainer bei Hannover 96 wirklich bekannt und Scouting in England hat er, glaube ich, noch gemacht. Sicherlich ein fähiger Fußballlehrer, der aber so emotional nicht so richtig zu Union gefunden hat. Wir hatten dann so eine halbwegs...
Naja, ich meine, wenn man hier Thorsten Matuschka absägt, dann kommt man natürlich nicht weiter Union Berlin. Ne?
Naja gut, ich meine, er ist geholt worden, um Änderungen zu erzielen. So.
Ja,
und wenn er als erstes sagt, wir müssen jetzt erstmal die Traditionsfigur ist gesetzt... Ja, dann riecht das jetzt auch nicht unbedingt an Wandel. Ich muss jetzt zugeben, ich bin da jetzt ein bisschen, weil das ist die Zeit, wo ich eigentlich erst zur Union wirklich gekommen bin. Und ich habe zwar Thorsten Matuschka erlebt, mir ist seine Rolle in dem Verein und seine Beliebtheit und seine Bedeutung, gerade auch für diese erfolgreiche Zeit in der zweiten Liga, mehr als bewusst. Aber wenn man ein neuer Trainer ist, der geholt wird mit, wir wollen jetzt hier Wandel nach oben haben, dann ist es doch erstmal klar, dass alles auf die, dass alles erstmal geprüft wird. So.
Aber mir kam es von außen so vor, als wenn er an zu vielen Schrauben gleich gedreht hat. Also so
kann gut sein.
Taktische Ausrichtung, dazu wird auch, sag ich mal, Pressing, wie er das ausgelegt hat und natürlich dann Spieler, neue Spieler, junge Spieler vor allen Dingen, also überwiegend junge Spieler eingesetzt. Ich fand das ein bisschen. Ja, war schon ganz schön risikoreich zu der Zeit, fand ich so ein bisschen.
Ja gut, also meine, ohne Änderungen kein Fortschritt, ne? Ich will das jetzt gar nicht gut reden, du hast schon recht. Also er hat, glaube ich, das ist glaube ich auch so ein Problem, was alle Trainer haben, die vorher Bundesliga gewohnt sind. Die kommen dann in die zweite Liga und stellen fest, dass man einfach mit den Kadern nicht so gnadenlos variable Spielsysteme auf den Tisch legen kann. Er kam dann gleich mit Dreierkette ausprobieren und pipapo und hat, glaube ich, dann auch der Mannschaft etwas zu viel abverlangt. Deswegen lief auch die Hinrunde wirklich nicht gut. Die Rückrunde wiederum lief sehr gut und Union ist auf dem 6. Platz geendet. Und dann kam halt die neue Saison und dann ging es halt richtig rund. Dann war man nach 5 Spielen wieder so ein bisschen so schlecht gestartet und dann ist so ein bisschen Union der Kragen geplatzt. Hat Sascha Lewandowski geholt, was ja schon allgemein so ein bisschen als Coup gefeiert wurde und der auch, sagen wir mal, so als Typ aus dem Ruhrpott natürlich in Köpenick sehr gut ankam. Also die Fans waren einfach alle in love. Aber auch Sascha Lewandowski hat im Prinzip nochmal dieselbe Erfahrung gemacht, dass man nicht einfach mit einem Erstliga-Trainingsprogramm daran gehen kann, sondern dass man eben diese Mannschaft erstmal verstehen muss, glaube ich, um sie wieder neu auszurichten. Trotz alledem, also man merkte schon, dass vielleicht nicht alles gelang, aber es ging irgendwie, die Dinge entwickelten sich voran. Und dann kam natürlich das große Ding, Sascha Lewandowski wurde, hat sich krank gemeldet, Burnout wurde diagnostiziert, war dann einfach mal weg. Der Co-Trainer André Hofi musste dann übernehmen, hat das ja auch mit Bravour gemacht. Union hat dann mal in der Rückrunde mal so eben alle Heimspiele gewonnen, sodass dann auch die letzte Saison eigentlich sehr gut dastand. Ich weiß gar nicht, wo sind wir denn da rausgekommen, waren wir dann nicht sogar noch, waren wir auch wieder Sechser, ne? Und aber dann war klar, dass Hofi natürlich, weil er nicht die entsprechende Lizenz verfügt, nicht weiter die Mannschaft hat trainieren können. Und dann die große Frage, wer kommt?
Der hatte eine ganz fantastische Bilanz eigentlich, ne? Von 10 Spielen 7, also 3 verloren und 6 gewonnen und ein Unentschieden, also 7 nicht verloren von 10 Spielen, das wollte ich eigentlich sagen.
Das war einfach kolossal und er ist ja auch bei Union ein Urgestein und ja. Sehr beliebt und einfach auch ein sehr cooler Typ und hat aber im Prinzip auch gezeigt, dass wir im Prinzip einen Kader hatten, aus dem man was machen konnte. Dann blieb die Mannschaft ja eigentlich auch weitgehend zusammen für diese Saison und dann kam halt Jens Keller, ne? Das war dann die nächste große Überraschung. Der Ex-Trainer von Schalke, der nochmal ein Jahr eine ruhige Kugel geschoben hat und sich dann halt gedacht hat, na, machen wir es doch mal mit Union. Und da wussten wir halt alle nicht so recht, was jetzt kommt. Ja, aber was kam, war ein Trainer, der offenbar die Möglichkeiten dieser Mannschaft gut erkannt hat und auch gut ausgebaut hat, uns dann geschafft hat, nach ein paar Spieltagen schon ja, ein Zeichen zu setzen. Taktisch war das auf einmal grandios, flexibel. Man hat auch gemerkt, wie die Mannschaft einfach auch von der Physis her, von der Geschwindigkeit, von der Ausdauer her vor allem auch zugehauen hat. Also es gab so Spiele, was weiß ich, wo war das, Sandhausen, irgend so ein 35-Grad-Spiel, wo es so schweineheiß war, oder was, Würzburg. Ja, und die Mannschaft rannte einfach 90 Minuten um ihr Leben. Das war einfach schon unwirklich, das mit anzuschauen. Man wartete immer so auf dieses, wann wird denn das Spiel mal langsamer? Aber kam dann irgendwie nicht. Und dann merkte man schon so, hier passiert was, ohne dass die Leute gleich durchgedreht sind.
Also ich erinnere mich auch, dass ja eigentlich, also Keller auch erstmal von den Union-Fans, die ich so kenne, mit denen ich gesprochen habe, erstmal so ein bisschen kritisch beäugt wurde, so was kommt da. Er ist ja auch so eher so ein introvertierter Typ, der jetzt auch nicht gerade irgendwie permanent kommuniziert, was er da, sag ich mal, tut auch, und deswegen vielleicht auch so ein bisschen schlecht, sag ich mal, nachzuvollziehen in der Anfangszeit, was er da eigentlich macht. Ne?
Ja, der hält die Klappe. Also der sagt halt nur Dinge, die spruchreif sind, und dann gibt ansonsten halt wenig Kommentare. Das finde ich auch mal ganz gut, und ehrlich gesagt, das passt auch ganz gut zur Union, weil so hält es auch der Verein an sich. Ja? Also auch Union ist super im Klappe halten. Und das hat schon so ein bisschen was von Apple. man, ja, also wenn es was zu sagen gibt, dann haut man das raus, und bis dahin halten alle dicht. Und das, finde ich, gibt dem Ganzen auch Ruhe. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Union Keller geben konnte. Weil seine Zeit bei Schalke war ja, wirst du vielleicht auch mitbekommen haben, der ist ja da die ganze Zeit durch den Blätterwald gewalzt worden, und ein Skandalchen nach dem anderen, und in Schalke fallen sie einem sowieso schnell mal in den Rücken, wenn man beim Rausgehen aus dem Stadion nicht aufpasst. Ja, oder wenn es läuft. Ich meine, die haben ihn irgendwie gefeuert, da war Schalke irgendwie auf dem dritten oder vierten Platz.
Ja, die haben halt immer einen Anspruch, der immer noch dann über dem aktuellen Tabellenplatz irgendwie, die komischerweise irgendwie.
Genau, so, ne? Und keiner hat da mal eine schützende Hand über ihn gestellt. Und hier ist es einfach so, Union hält ihm einfach komplett den Rücken frei. Einerseits, aber andererseits lässt sie ihn auch machen. So, du machst das hier, das Sportliche. Wir machen alles andere. Wir unterstützen dich. Wir sind ein Team. So. Und das scheint gut zu funktionieren. Und das zeigt auch, dass die neue Struktur, über die wir ja eingangs schon so viel gesprochen haben, offensichtlich auch zu greifen scheint. Ne? Wir haben ja unter anderem ja auch den Helmut Schulte dann noch geholt, ne? Der jetzt die Lizenzspielerabteilung leitet. Der bei
euch. Wie geht's denn denn so bei euch? Alles gut?
Also auch der meldet sich immer nur, wenn es wirklich was Wichtiges zu verkünden gibt. So. Aber bisher macht das eigentlich alles den Eindruck, als ob es gut läuft. Man, und sie haben ja jetzt auch ein paar schöne Wechsel hervorgebracht, die bei Union alle zum Jauchzen gebracht haben.
Genau, darauf wollte ich nämlich als nächstes hinaus. Ihr habt in der Winterpause Sebastian Polter.
Unser Polti.
Ja, euren, weiß ich nicht, euren obersten Publikum, den letzten 20 Jahre nach Thorsten Matuschka, habt ihr zurückgeholt, oder habt ihn geholt von Queen's Park Rangers. Damals, als er zum ersten Mal bei euch war, war er ja noch bei Mainz unter Vertrag und wurde ja von da aus dann zu den Queen's Park Rangers transferiert. Und ja, so still und heimlich habt ihr auf einmal in der Winterpause Sebastian Polter hervorgezogen für immerhin stolze 1,6 Millionen Euro, was auch für Zweitliga-Verhältnisse jetzt nicht so wenig ist. Ne?
Ja, wenn die Zahl stimmt, das ist ja immer alles so gerüchteweise, aber es ist sicherlich...
Transfermarkt.de, ja, genau. Internet.
Ja, ich habe auch keine anderen, also es ist wohl relativ klar, dass Union noch nie so viel Geld in die Hand genommen hat wie bei Sebastian Polter, aber ich glaube, bei Sebastian Polter kommen natürlich auch ein paar Sachen zusammen. Also erstmal, wir hatten jetzt in den letzten beiden Saisons, hatten wir halt zweimal Goldgriffe gezogen. Das eine war halt Sebastian Polter, der kam und spielte halt mal eben den Union Zweitliga-Torrekord ein, so, und dann musste er halt weg, weil er halt auch ein ehrlicher Typ ist und gesagt hat, ich will nach England, wenn ich nach England gehen kann, gehe ich nach England. Und damals konnte sich Union halt Polter nicht leisten, also zumindest die Ablöse, die jetzt da gefragt worden ist, also mit Sicherheit hat Union alles versucht, aber sie haben es halt nicht geschafft. Dann ist er nach England gegangen. Und das Lustige ist, also er kam so gut an bei uns, weil er einfach nicht nur ein guter Fußballer ist, sondern einfach auch so ein Typ, weißt du? So einer, der es immer schafft, so in wenigen Worten die Dinge zusammenzubringen. Und wie er auch selber sagt, und das kann ich auch bestätigen, der auch ehrlich ist, der immer ganz klar gesagt hat, so, wenn Wenn zweite Liga, dann nur Union und.
Und wenn England, bin ich halt weg.
Und wenn England, dann bin ich halt weg. Und dann kam England und dann war er halt weg. Und da hat ihm auch keiner einen Strick draus gedreht. Aber dann ist das ganze Jahr über, wo er da war, sind wohl die ganze Zeit über Unioner nach England gefahren und haben ihn irgendwie bei seinen Spielen besucht und nicht in Ruhe gelassen. Und alle haben irgendwie an ihm genagt. So, ne? Und dann lief es halt nicht so gut da. Und jetzt hat man es halt geschafft, zum Winter ihn zu holen. Und ja
ein bisschen ist ja ein riesiger Coup, sag ich mal, in der zweiten Liga in der Winterpause so ein Polter zu holen. Dann, ne? Also
auf jeden Fall. Und vor allem, wir haben ja dann den Quaner wiederum nach England ziehen lassen, der ja bis dahin eigentlich auch eine super Leistung gebracht hat. Also ist ja, unser Sturm ist ja derzeit wirklich unglaublich gut aufgestellt und auch der Colin Quaner hat ja im Prinzip super gestartet.
Der Wahnsinn ist der gestartet. Der hatte nach 9 Spieltagen oder nee, nach 10 Spieltagen hatte der 12 Scorerpunkte, irgendwie, weiß ich nicht, 7 Tore, 5 Vorlagen.
Genau.
Und ist dann aber komplett irgendwie in so ein Loch gefallen danach, ne?
Ja, also ich würde gar nicht mehr sagen, also er war ja dann auch, was war, verletzt, gesperrt, irgendwas, also es gab so eine kleine Zwangsunterbrechung, wie das immer so ist und ich meine, wer kann schon erwarten, dass man jetzt so einen Lauf auch die ganze Zeit fortführt? Ich glaube nicht, dass das Problem war. Es war halt nur so, dass man gemerkt hat, ja, was weiß ich, was die da jetzt hinter den Kulissen alles diskutiert haben. Aber er ist ein guter Spieler, aber wir waren uns alle nicht so sicher, ob er eigentlich für das Spielsystem von Union wirklich so optimal war. Mhm. Und ja, wir hatten ja auch noch den Philipp Hosina geholt, der dann sich auch gleich erstmal verletzt hat. Das hat ja sozusagen befördert, dass Quaner überhaupt in diese Rolle kam. Also eigentlich sah ihn gar nicht jeder vorne. Ja, und so ging das irgendwie hin und her und ich denke, am Ende waren aber alle glücklich damit, weil er natürlich jetzt bei Huddersfield Town sicherlich gut verdient und
zweite Liga England.
Ne, in diesem tollen, mit diesem deutschen Trainer da, wie hieß er, David Wagner, der die ganzen Deutschen dahin holt und jetzt deutschen Fußball in England spielt.
Okay, wusste ich gar nicht.
Okay. Ja, das ist auch so ein alter Kumpel von Klopp, nicht? Und seit Kloppo in England ist, drehen ja alle da mit deutschem Fußball komplett durch. Und dieser David Wagner macht das halt in der zweiten Liga, damit hat das viel Town und hat, glaube ich, 4, 5 Deutsche schon im Team. Und jetzt halt Quaner noch mit dazu. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall kam halt jetzt Polti dazu und
das wird sicherlich so eine, sag ich mal, Wenn-Dann-Geschichte gewesen sein, ne? Wenn wir, weiß ich nicht, Quaner für einen okayen Preis wegverkaufen können, dann können wir uns Polter auch noch leisten. Also ohne diesen Wechsel wäre es wahrscheinlich nicht so gekommen, tippe ich mal. Ne?
Vorstellbar, aber da habe ich natürlich keinen Einblick, wie da die Finanzen sind. Aber ich denke, man war auch bei Polti jetzt bereit, einfach ein Risiko einzugehen. Zumal wir ja gute Erfahrungen damit haben. Wir haben ja in der letzten Saison Bobby Wood geholt, dann von TSV 1860 München und auch den vollen Preis auf den Tisch gelegt. Da waren, glaube ich, so 800.000 wurden da gemunkelt, um sozusagen auch alle Ausstiegsklauseln wegzuhaben mit Weiterverkauf und dann wurde er ja auch weiterverkauft nach Gen HSV und allein das hat also schon eine finanzielle Belebung im Verein vorgenommen, die sich gewaschen hatte.
Immerhin schön, dass er zwischendurch mal beim angenehmen, sympathischen Verein war für ihn.
Ja, hat ja dann auch gleich den Rekord von Polti eingestellt, also
ja. Okay. lief bei euch. Genau, du hast es gerade gesagt, Quaner weg, Winterpause, aber auch Christopher Quiring, der sehr lange Zeit bei euch gespielt hat, zu Hansa Rostock und Sören Brandy. Kannst du dazu noch was sagen? Also bei Sören Brandy ist ja nun wirklich lange bei euch gewesen und auch super erfolgreich, ne? Hat ja ordentlich geknipst die letzten Jahre.
Ja, also es war etwas schwierig in den letzten Saisons, er hatte dann auch viel Pech mit Verletzungen und war so ein bisschen immer so in der zweiten Reihe und konnte dann aber auch nicht so richtig auftrumpfen, wenn er dann doch wieder verfügbar war. Es war so ein bisschen ein Drama. Man muss dazu sagen, Sören Brandy war super beliebt bei den Unionern, wir mochten den Typen, der ist einfach, als Typ ist er halt einfach super und wir waren auch immer ganz froh, dass er bei uns spielt, damit er nicht bei den anderen spielt, weil es immer schafft, in jedem Einsatz sich eine gelbe Karte zu holen. Der kann immer nur 4 Spiele hintereinander spielen, weil danach
ist er gesperrt.
Ist er erstmal wieder gesperrt. Also von daher, das sind einfach, glaube ich, Entscheidungen, die im Wesentlichen mehr mit den anderen Spielern zu tun haben, als mit denen, weil der ganze Kader bei Union einfach so schlecht nicht ist und wir mit Steven Skripski, altes Union-Gewächs, und jetzt auch mit der Verstärkung aus Schweden, dem Simon Hedlund, wirklich guten Sturm haben. Und jetzt noch Sebastian Polter dazu, meine
Herren. Tor, Das Tor von Skripski gegen Würzburg fand ich richtig toll, wo er den ja über den Fuß zieht den Ball und dann ins leere Tor schießt.
Ja, warte mal, gegen Würzburg
Oder?
war
War das nicht Skripski? Das
äh,
2-0?
ja, ich glaube ja.
Genau. Da habt ihr ja auch lange in Unterzahl gespielt und dann ja, das 2-0
Ah, nee,
gemacht.
warte mal, gegen, ach so, jetzt gegen Würzburg. Nee, das zweite war von Kreilach, Entschuldigung.
Ah, Kreilach war das. Also das meinte ich auf jeden Fall. Wunderschönes Tor, das nochmal so nebenbei. Ja.
Ja, wir sind auch alle ganz, aber das letzte Wochenende hat ja sowieso alle vollkommen in Watte gelegt.
Ja, genau. Hannover verliert in Karlsruhe. Hätte ich jetzt nicht gedacht, nachdem Karlsruhe ja bei uns 5-0 verloren hat, dass das so
Ja,
dazu kann.
die hatten was gut zu machen, ne?
Ja, ich meine, also Hannover hat ja jetzt auch nach dem Spiel dann irgendwie am Trainer festgehalten, aber mal eben so den ganzen sportlichen Vorstand rausgeschmissen und sich den Held geholt, früher bei Schalke. Ja, die einzigen, die gut funktionieren für uns, das seid ihr. Ihr habt Bielefeld geschlagen in den letzten Spielen, Karlsruhe und 1860. Nochmal vielen Dank dafür.
Gern geschehen.
Damit können wir arbeiten. Ich hoffe, dass ihr dann nach dem Spiel am Freitag auch, weiß nicht, gegen wen ihr noch spielt, aber dann auch so weitermacht für uns.
Ja, wir haben ja noch die ganzen dicken Brocken, nicht? Also wir müssen ja dann gegen Hannover ran, wir müssen nochmal Stuttgart. Also wir
Ja.
haben die ganzen vermeintlich schwächeren Teams jetzt immer am Anfang der Saison gehabt. Und das ist ja immer sehr trügerisch in der zweiten Liga, ne? Weil man denkt so, ah oh, ja, hier noch gegen Tabellenletzten und dann nehmen wir noch
Nee.
ein paar Punkte mit und so. Und wir wissen einfach, zweite Liga funktioniert anders. Und das finde ich eigentlich gerade so bemerkenswert, dass wir trotzdem auch gegen die schwachen Mannschaften gewinnen können.
Wollte ich gerade sagen, weil das hat es nämlich
Das
letzte
ist.
Saison so gewesen, hätten wir diese Spiele gewonnen, wären wir aufgestiegen letzte Saison.
Ja.
Wir lassen halt immer, wenn wir gut sind in der Liga, unsere Punkte gegen die halt unten mit dabei sind. So. Und
Ich
ja,
denke, das ist einfach ein Moment der zweiten Liga, ne? Dass hier einfach
ja.
jeder jeden schlagen kann. Das ist immer eine Frage von Motivation und Einstellung, und
Naja,
Tagesform ist, ne?
das liegt auch an der Spielweise an sich halt. Also du überlässt quasi die Spielanteile der sag ich mal, Mannschaft, die weiter oben ist. Und fast alle Vereine in der zweiten Liga können halt gut, sag ich mal, nach vorne kontern. Und das kommt auch, dann hast du oftmals auch so Spiele, sag ich mal, die dann auf einmal als Heimmannschaft 0-2, 0-3 verloren geht, weil sich einfach Leute hinten reinstellen, die haben eine gute Abwehr und dann spielen sie halt auf Konter und machen dann die Tore regelmäßig. Das ist so ja die Spielweise der zweiten Liga mittlerweile, ne?
Ja. Naja, aber Union ist da ganz gut aufgestellt. Wir haben also wirklich eine sehr gut funktionierende Verteidigung und wie man munkelt, den besten Verteidiger der zweiten Liga
Wer ist das?
mit Toni Leistner.
Mhm.
Der Typ ist wirklich unfassbar. Also der hat so eine 100% Gewinnquote bei Kopfbällen. Ich habe das noch nie gesehen, dass der ein Kopfballduell verloren hat. Und wird gerade vollkommen zu Recht gefeiert, dass er
Hat auch einen
da.
sensationellen Notendurchschnitt beim Kicker mit 2,75.
Ah
Das ist schon was richtig Ordentliches. Da müsste er unter den Top 3 sein, wahrscheinlich irgendwie der Abwehrspieler in der zweiten Liga.
ja, ich glaube, also der ist auf jeden Fall einer von denen, die wir verlieren würden, wenn wir nicht aufsteigen. Und deswegen allein wollen wir schon aufsteigen.
Läuft der Vertrag aus oder hat er wenigstens noch was, dass ihr vielleicht noch, wenn ihr nicht aufsteigt, dann wenigstens noch dafür
Naja,
Geld seht?
ja, das sind so die Verträge, die dann nur noch ein Jahr gehen, ne? So, und
Mhm.
dann, wenn
Dann geht er halt für Geld so.
dann geht er halt für Geld und dann macht man das dann halt, ne? Weil man kann sie ja auch nicht halten, wenn sie wollen. Und so war das halt ja auch bei Bobby Wood etc.
Ja. Wer momentan nicht für Geld gehen kann, weil er gerade nicht spielt, irgendwie ist euer Torwart, ne? Busk. Hat die ganze Saison gespielt, jedes Spiel gemacht und den musste dann aber tauschen, nachdem er sich gegen 1860 verletzt hat.
Richtig.
Und
Der war.
ja, jetzt habt ihr Daniel Miesenhöfer-Höhler, Entschuldigung,
Höhler.
Miesenhöhler, genau, der ist im Tor, hat ja auch gleich ja, ordentlich gespielt gegen Würzburg, ne?
Ja, und auch schon vorher gegen Dortmund. Also, er stand ja im Pokal im Tor und hat da auch schon eine Top-Leistung gebracht. Ist ein
Okay.
sehr junger Torwart, aber strahlt eine Ruhe aus. Also, bei uns ist niemand irgendwie nennenswert beunruhigt. Man hat das Gefühl, dass sich da im Tor nicht viel verschlechtert hat. Das ist, die beiden sind top. Top-Torhüter und die auch so ein modernes Spielverständnis, glaube ich, haben von der Torwartrolle, also voll integriert mit in die Verteidigung, nicht so Teil der Bewegung etc., wie es ihnen ja der Obertorwart vorlebt. Und ja,
Ist der aus der eigenen Jugend gekommen, der Mesenhöhle, oder?
Nee, Mesenhüller, ich weiß gar nicht, wo kommt der her? Nö, der ist jetzt irgendwie frisch für diese Saison dazugekauft worden, weil man wollte halt expliziter auf einen jungen Torhüter setzen. Wir hatten jetzt mit dem Busk halt den Wechsel und damit den langjährigen Torwart von Union mal ausgetauscht, den Daniel Haas, der dann zu Aue gegangen ist.
Kommt übrigens vom ersten FC Köln, die auch dafür bekannt sind, dass sie immer wieder gute Torhüter
Ah ja.
ausbilden. Ja, genau. Und Busk war ja aber auch neu, oder?
Bus war auch neu, der kam aus Dänemark. Wir haben da noch so eine dänische Front, ja, von der ihr lässt.
Aus Sandefjord Football kam er.
Ja, okay. Also, wir haben so ein paar Dänen, vor allem unseren Co-Trainer, ja, der da sicherlich auch behilflich gewesen ist. Und der Jakob Bus war schon ein großer Griff. Dann die Überraschung überhaupt dieses Jahres, der linke Verteidiger, der Christian Petersen, der dazugekommen ist, wo alle erstmal dachten, so, oh, endlich hat Union mal wieder einen Linksverteidiger, weil wir hatten ja irgendwie so 2 Jahre lang so eine Vakanz. Und dann hatten wir nicht nur einen Linksverteidiger, sondern einen unglaublich druckvollen, offensiv arbeitenden Spieler, den ihr jetzt leider nicht erleben dürft, weil er sich jetzt leider auch verletzt hat. Die ganzen Dänen sind gerade raus.
Okay.
Ja, von daher kein dänisch Dynamite im Millantor-Stadion, aber wir haben dann auch noch ein paar andere, die können auch noch Fußball
Könnte
spielen.
uns zum Vorteil gereichen. Man weiß es nicht. Genau.
Ja,
Was denkst du
weiß
denn? Wünsche, Hoffnungen für das Spiel am Freitag?
nicht. Wünsche, Hoffnung. Naja, also Union hat natürlich jetzt gerade eine mentale Basis, die ist unfassbar gut. Also das
Klar.
Team glaubt enorm an sich und spielt sein Spiel, ein sehr druckvolles Spiel. Wenn sie nicht einen schlechten Tag haben, ist das Gegenpressing wirklich gut. Und wie ich schon erwähnt habe, die Kondition der Mannschaft ist auch enorm. Wenn St. Pauli gegen Union so anrennt wie gegen Karlsruhe, dann wird das ein lustiger Abend.
Ja,
Also
also
da.
klar, ich meine, also Union ist jetzt so, spielt ja herzerfrischend Offensivfußball und ich bin auch mal gespannt, was das wird. Irgendwie, das könnte echt ein Knallerspiel sein. Also so, nachher wird es wahrscheinlich 0-0 oder so, keine Ahnung, weil sich beide rausnehmen komplett oder so, kann natürlich auch sein.
Schwer zu sagen, aber ich tippe schon auf einen Auswärtssieg. Union ist gerade schwer zu stoppen.
Also ich glaube, dass wir haben ja auch einen Lauf und das ist natürlich immer das, was einen dann ja auch trägt, euch ja genauso. Ich glaube, dass wir mit unserem Lauf und Ewald Lien mit irgendwelchen taktischen Finessen, tja, uns dazu verhelfen wird, dass wir gewinnen.
Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
Genau,
Ja, aber
ja.
der Ewald Lien, der ist mir ja auch sehr lieb. Also muss sagen, immer wieder bemerkenswert und ist auch einer von den beiden Trainern, die auch an der Alten Försterei irgendwie mal vor der Tribüne aufgetaucht sind und auch sofort frenetisch auch von den Unionern begrüßt wurden. Der andere war natürlich Christian Streich. Also das ist so, glaube
Ja,
ich,
natürlich, ist ja klar,
das.
wenn du halt Trainer hast, die neben dem Sportlichen, neben dem Fußball halt auch, sag ich mal, gesellschaftlich immer wieder sozusagen, ja, sag ich mal, ihre Statements bringen und da eine klare Position haben, das ist natürlich super sympathisch, ne?
Auf jeden Fall. Da ist Keller jetzt wahrscheinlich nicht so mit in der Rolle, aber das gleichen dann die
Ja,
Fans
gut.
aus.
Klar. Ja, wie wirst du denn Freitag? Du kommst nach Hamburg.
Ich komme nach Hamburg. Ich bin ohnehin da auch noch beruflich unterwegs, werde also früh anreisen und in Ruhe sehr früh ins Stadion gehen, nehme ich mal an, und da im Auswärtsblock wahrscheinlich oben in diesem Sitzbereich mich hinstellen. Wir stehen ja dann auch immer, auch wenn da Sitze
Klar.
sind. Ja, und hoffe, dass wir da einen unterhaltsamen Fußballabend bekommen werden.
Ja, ich glaube, ich muss nicht fragen, ob ihr das gesamte Kartenkontingent abgenommen hat. Das würde ich mal voraussetzen und das wird voll und
Ich habe gerade gesehen, die Schwarzmarktpreise liegen irgendwo bei 283 Euro.
ja.
Also.
Denkt bitte dran, wir haben ja seit dem Stuttgart-Spiel auch so ein paar neue Auflagen, also keine Farben mehr der gegnerischen Fans im Heimblock oder so.
Ach so, der im Heimblock sind wir ja nicht. Ich glaube auch nicht,
Nee,
der.
aber es gibt ja immer wieder mal so punktuell Leute, die dann halt,
Ach so,
ja.
ja, habe ich schon mitbekommen. Also, ja, keine Ahnung. Ich meine, ich kann jetzt auch nicht für alle Unioner sprechen. Wir wissen ja, dass es da
Nö.
immer ein paar Heißsporne gibt, die der Meinung sind, sich damit irgendwas profilieren zu müssen. Da habe ich wenig mit zu tun. Ich kann auch diese ganze Pyro-Begeisterung ehrlich gesagt wenig nachvollziehen. Aber mein Gott, so ist halt das Leben.
Ja, ich kann die ganz gut nachvollziehen. Was ich damit aber eigentlich sagen wollte, halt, dass es halt, wenn es immer sehr voll wird, das Stadion, es wird also ausverkauft sein am Freitagabend, dass dann immer halt natürlich sich dann die Fans des Gegners auch gerne mal Karten holen im Heimbereich, sag ich
Ja,
mal, der
ja.
Heimmannschaft. Und da halt irgendwie, das sind dann in der Regel Leute, die einfach nicht genau wissen, wie eigentlich dieses Fußballding irgendwie funktioniert. Und damit wollte ich nur sagen, also wir haben es halt quasi seit dem Stuttgart-Spiel halt ein bisschen verändert.
Aber das
ja,
gilt, das gilt auch bei Union. Also ich meine, wenn du da
klar.
im Heimbereich auftauchst, dann darfst du natürlich auch keine anderen Farben haben. Das ist da schon immer so gewesen, glaube ich.
Also das Thema haben wir auch viel besprochen. Da gibt es viele Für und Wider, sage ich mal, Geschichten. Ich hatte das ganz herb irgendwie, als wir im Pokal gegen Hertha gespielt haben diese Saison, als auf einmal hinter mir vier Typen komplett in Blau-Weiß mit Kutte und Schal standen.
Oha.
Wo ich dann auch so dachte, so, ich weiß nicht, also ist ja okay, wenn ihr euch Karten irgendwie besorgt, aber merkt ihr das nicht? Also, weißt du, also ich würde es ja verstehen, wenn man sagt, ich bin Fan, aber ich, sag ich mal, ich raff das, dass ich irgendwie bei den Heimfans stehe und gehe dann in Zivil hin und freue mich ein bisschen in mich hinein, wenn irgendwas ist. Ne? Also da war auch klipp und klar schon vorm Spiel klar, dass wir den Ordnern sagen, bitte mal zusehen, dass die hier wegkommen. Ne?
Ja, klar. Ich glaube, das wird ja, also das würde mich jetzt sehr überraschen, wenn das mit Union passieren würde, weil ich glaube, das passt irgendwie nicht in mein Bild von diesem Verein. Aber man weiß ja nie, was passiert. Allerdings zwei Wochen später Hannover, da sieht es schon wieder ganz anders aus. Da haben sich die Unioner nämlich so einen kompletten Oberrang irgendwie geklickt, weil der Auswärtsblock wohl so mies an der Ecke positioniert ist.
Weil es ging, quasi.
Ja, weil es ging. Also das wird dann eher so eine Präsenz werden, wie wir sie in Dortmund hatten mit der roten Wand. Das könnte ein heißes Ding werden.
8.000, 10.000 waren in Dortmund, glaube ich, so, ne?
Ja, 10 bis 12 waren es, glaube ich. Und das merkte man auch. Also die gelbe Wand war beeindruckt.
Wie hast du das, sag ich mal, empfunden da? Ich habe ganz viel, ich höre mal dann halt viele Auswärts sind bei Dortmund, dass es immer echt Riesenprobleme gibt mit Einlass und ich glaube sogar bei euch so kurz vor der Massenpanik gewesen, das Ganze. Ne?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt in den Mund nehmen würde, aber es gab Probleme. Ich bin relativ früh rein, deswegen habe ich davon nichts mitbekommen, aber dann blieben halt unsere Plätze doch sehr leer. Und dann hörte man schon, dass es irgendwie Ärger gibt und da ist also auf jeden Fall die Eingangssituation ist extrem unprofessionell gehandhabt worden vom BVB. Ne? Ich meine, macht dann Kontrollen, hat zwei Gitter für 10.000, 12.000 Fans, hallo, also das war schon wirklich, also ich fand das schon entsetzlich unprofessionell und vor allem die Reaktion danach drauf, ja, dass
ich
dann
weiß,
sozusagen
Statements dann
ja, dann wurde da irgendwas erzählt von, es hätte irgendwie einen Sturm auf die Plätze gegeben und so, das entbehrt jeder Wahrheitsgrundlage, also ich hatte eigentlich bis dahin immer eine ganz gute Meinung von Dortmund, das hat sich leider ein bisschen geändert, so, ne? Naja,
kann
schauen wir mal, wie es in Hannover läuft, in meiner alten Heimatstadt, das ist für mich natürlich doppelt interessant, aber jetzt zählt erstmal nur St. Pauli und ja, ich hoffe, dass wir da einen geilen Fußballabend verleben werden.
Das hoffe ich auch und ich finde, das ist ein gutes Schlusswort, es sei denn, du hättest noch was für heute Abend.
Naja, ich wollte doch nochmal sagen, dass ich dieses Format Podcast, den Millanton VDS NDS, sehr gerne oft und fast eigentlich immer höre und ich es ein super Ding finde, um einfach einen Überblick über diese zweite Liga zu bekommen. Also nichts bringt einem das Geschehen so nahe und wenn dann andere Vereine bei uns aufschlagen, die bei euch schon mal dann zu Gast waren in der Saison, dann weiß man halt einfach, was Sache ist. Das ist eine sehr schöne Einrichtung. Richtung und ich höre immer wieder gerne rein.
Ach, das geht ja runter wie Öl. Ja, also geht mir auch so. Ich höre halt auch andere Podcasts von anderen Vereinen, also jetzt nicht permanent, aber zumindest wenn es zum Spiel kommt. Also gibt es ein neues Textilvergehen noch irgendwie bis Freitag?
Das gab's. Also es gibt ja kein Vorab, es gibt ja immer nur nach dem Spiel. Das war jetzt schon am Sonntag, das ist schon draußen.
Okay, aber trotzdem gibt's ja immer, also das letzte, was ich sah, war irgendwie vom 20. Februar. Das heißt, ihr habt nochmal einen neuen gemacht jetzt.
Genau.
Okay, gut. Dann kann ich da auch nochmal reinhören. Sehr schön. Ja, Tim, vielen Dank. Wir gucken, wie das Spiel läuft und werden dann nächste Woche drüber sprechen.
Wie es gelaufen ist.
Und nochmal vielleicht auf ein Bier am Freitag.
Sehr gerne.
So in den ersten Emotionen nochmal dann.
Ja, so machen wir das.
Ohne Aufnahmegerät.
Genau,
Gut,
bleibt alles
Tim,
geheim.
vielen Dank für deine Zeit und ja, ich verabschiede mich bei den Hörerinnen und sage, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Freitag alle ins Stadion. Ciao.